Hier ist ja gerade die EM, Fußball-EM gestartet und ich habe ein paar Bilder von dem ersten Deutschlandspiel gesehen, vor allem von den Public Viewing-Bereichen überall in Deutschland. Und dabei ist mir die Idee zu dieser Folge gekommen. Das Spiel selbst habe ich mir nicht angeschaut. Der deutsche Fußball und ich, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt. Nichtsdestoweniger finde ich dieses Thema Gemeinschaft unheimlich spannend. Ich habe das früher ja auch sehr gerne gemacht, mit anderen zusammengesessen, beim guten Freund im Keller, dem das Spiel angeschaut, mit vielen anderen zusammen. Und da kam mir dieser Gedanke, warum haben wir Männer so viel Freude an der Gemeinschaft wie beim gemeinschaftlichen Fußball gucken? Ist das nur der Wunsch nach Freude oder Gemeinschaft oder ist da womöglich noch etwas anderes dahinter, etwas, was vielleicht gar nicht so freudig ist? Ja, und darüber plaudere ich in dieser Folge. Und nein, in dieser Folge geht es nicht darum, wie man 12 randvolle Bierbecher durch eine schwankende Menschenmenge jongliert, ohne einen Tropfen zu verschütten, oder sich am Bierwagen erfolgreich vordrängelt. Harte Hunde, weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Aufenkolk und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Nachdem wir uns in den letzten Folgen ein bisschen mit dem ja schon fast schweren Thema Arbeit beschäftigt haben, heute mal etwas ja vielleicht lockerereres, das Thema der Mann und die Gemeinschaft. Da ist ja Fußball immer ein gutes Thema. Gerade beim Fußball kommen wir Männer ja sehr gerne und sehr zahlreich zusammen und haben sehr viel Freude. Die Frage ist, was steckt dahinter? Was steckt hinter diesem Wunsch nach Gemeinschaft? Ist das tatsächlich immer nur der Wunsch nach Freude oder was steckt da dahinter? Und genau das möchte ich heute, werde ich heute in dieser Folge ein bisschen genauer beleuchten. Wenn ich mit anderen Menschen über das Thema Gemeinschaft und Zusammensein spreche und da so ein bisschen auch ein Fragezeichen dahinter mache, dann kommt von den meisten immer das gleiche Feedback. Na, ist doch klar, wir Menschen, wir sind doch soziale Wesen. Wir sind nicht dazu gemacht zum Alleinesein. Es gab eine Zeit, und die ist noch gar nicht so lange her, da habe ich genauso gedacht. Da war klar, dass wir in einer Gemeinschaft leben, dass wir soziale Wesen sind und es in dieser Gemeinschaft eben gewisse Dinge sind, die halt ganz normal sind. Also, dass man sich dann trifft, dass man was zusammen macht, dass ja, dass Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau zusammenziehen, Familie gründen, all diese Themen, die man eben gemeinsam macht. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass Menschen, die alleine gelebt haben, sehr schräg angeschaut worden sind. Vor allem die Frauen können da Geschichten erzählen, die sind noch gar nicht so lange her. Wie gesagt, das ist vielleicht so 20, 30 Jahre her und wahrscheinlich gibt es heute noch im Süden Deutschlands Regionen, in denen alleinerziehende Mütter oder allein lebende Frauen schräg angeschaut werden, die dann entweder als Familienversager betrachtet werden oder, wenn sie als allein lebende Frau unterwegs sind, als Freiwild betrachtet werden. Wie gesagt, in den Städten ist das sicherlich nicht mehr ganz so extrem, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch viele ländliche Regionen gibt, in denen das durchaus so ist. Und dieser Gedanke, der dahinter steckt, Mann und Frau gehören zusammen, man gehört in eine Gemeinschaft, die kleinste Gemeinschaft ist eben die Gemeinschaft der Familie. Mann und Mann, Frau oder Frau, also Frau und Frau. Und dann kommt die nächste Gemeinschaft, das ist dann die Familie. Und dann gibt es die Gemeinschaft der Freunde und dann gibt es die Gemeinschaft der Gemeinde. Und so breitet sich das immer weiter aus. Die Gemeinschaft der Regionalität, der Bundesländer. Oh, wir sind Bayern, wir sind Schwabe, wir sind Norddeutsche, sowas in der Richtung. Und am Schluss eben dann noch die Gemeinschaft der Nationen. Wir sind Deutsche, wir sind Franzosen, wir sind Niederländer und dann die Gemeinschaft der Europäer und dann letzten Endes dann die Gemeinschaft der Menschen. Aber halt alles immer unter dem Blickwinkel der Gemeinschaft. Wir sind eine Gemeinschaft, der Mensch ist ein soziales Wesen, Alleinsein ist nicht natürlich. Ist das wirklich wahr? Ist alleine sein unnatürlich? Und wer mich kennt, der weiß schon, wenn ich solche Fragen stelle, dann bin ich häufig der Meinung, dass es da auch noch eine andere Sichtweise gibt. Ich persönlich glaube nämlich, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Das würde in diesem Fall bedeuten, es gibt die Seite der Gemeinschaft und auf der anderen Seite dieser Medaille gibt es das Alleinesein und dass beides zusammengehört, nämlich zwei Seiten ein und derselben Medaille. Diese zwei Seiten einer Medaille oder dass alle Dinge immer zwei Seiten haben, das nennt man Polarität. Es gibt hell und dunkel, stark und schwach, nass und trocken, Sommer und Winter. Alles hat im Leben immer zwei Seiten. Und in der Natur dieser Polarität würde es liegen, beide Seiten als gleichwertig zu betrachten. Beide Seiten haben ihre Gültigkeit. Hell ist genauso wichtig wie dunkel. Sommer ist genauso wichtig wie Winter. Ebbe ist genauso wichtig wie Flut. Das verstehen noch die meisten. Aber wenn ich dann an persönliche Eigenschaften gehe, wie ängstlich sein ist genauso wichtig wie zuversichtlich sein oder mutig sein ist genauso wichtig wie feige sein. Schwach sein ist genauso wichtig wie stark sein. Wenn ich das so ausspreche, dann kommt schon bei dem einen oder anderen das Stirnrunzeln raus. Warum ist das so? Weil wir häufig durch unsere Erziehung gelernt haben, dass eine dieser beiden Sachen nicht gut ist. Es ist gut, stark zu sein, es ist aber nicht gut, schwach zu sein. Es ist gut, mutig zu sein, aber es ist nicht gut, feige zu sein. Wenn wir uns mal die Medienlandschaft anschauen, sei es die Filme, die im Fernsehen oder im Kino laufen oder die Bücher, die wir so lesen, dann finden wir diese Stereotypen überall wieder. Der Starke, der Mutige, das ist der Sieger und der Feige, der Ängstliche, das ist der Loser. Und weil das eben überall so stark propagiert wird, halten wir es für die Wahrheit. Wir lehnen damit einen Teil der Polarität ab. Das Spannende daran und warum das nicht funktioniert ist, dass sich ja beide Dinge bedingen. Ich kann nicht mutig sein ohne die Feigheit. Ich kann nicht stark sein ohne die Schwäche. Es gibt keine Helligkeit ohne die Dunkelheit, weil das eine das andere bedingt. Wir haben das, wie gesagt, uns ist das mehr oder weniger ausgetrieben worden, gerade was diese persönlichen Dinge betrifft, bei Ebbe und Flut, wie gesagt, da sind noch viele mit dabei und sagen, ja super, Ebbe ist klasse, Flut ist klasse, aber bei stark und schwach hört es dann schon auf. Nein, ich muss stark sein, ja, wir kennen ja die Geschichte, wer diesen Podcast verfolgt, weiß, dass dieses Thema, ich muss stark sein, ich bin ein Mann, ich halte das aus, das taucht bei mir immer wieder auf. weil wir eben gelernt haben, weil uns beigebracht wurde, weil uns vorgelebt wurde, dass Schwachsein etwas Schlechtes ist. Was hat das jetzt alles mit dem Thema Gemeinschaft und Rudelgucken und Fußball-Europameisterschaft zu tun? Bei dem Thema Gemeinschaft geht es genau um das gleiche Thema. Dieses in der Gemeinschaft sein, das ist gut. Alleine sein, einzeln sein, einsam sein, das wird in unserer Gesellschaft als weniger gut oder teilweise sogar krank angesehen. Ich will euch hier nichts einreden. Ihr könnt das gerne einfach mal selber für euch überprüfen. Schaut einmal in eurem Umfeld. Vielleicht gibt es da Menschen, Männer, Frauen, die ihr zurzeit oder schon eine längere Zeit alleine sind. Wie denkt ihr über Menschen, die alleine sind? Gerade wir Männer, wir haben es da etwas einfacher als die Frauen. Ein Mann, der alleine ist, kann sich immer darauf berufen zu sagen, ja, ich bin halt kein beziehungsfähiger Mensch. Ich halte mir gerne alle Optionen offen. Ich bin mehr so der Nachtjäger und schau, was sich ergibt. Klammer auf. Ich habe auch früher mal genauso von mir gedacht und fand das cool. Klammer zu. Aber dann bei Frauen, da wird das dann schon wieder etwas anders. In den Städten ist das durchaus üblich, dass Frauen auch alleine sind. Ich glaube, München ist die Stadt in Deutschland mit dem höchsten Single-Anteil. Und nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Also da ist das eher schon üblich, aber in ländlichen Regionen, da sieht das schon anders aus. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir Männer eine alleinstehende Frau betrachten, dann kommt bei vielen auch, ja, wie soll ich sagen, dieser Jagdinstinkt hoch und sagt, oh ja, guck mal, die ist alleine, dann ist die frei, dann ist die bestimmt auf der Suche, dann mache ich mich mal ran. Klimper, klimper. Und wie sich im ländlichen Raum über alleinerziehende Frauen die Mäuler zerrissen werden, das will ich mitunter gar nicht wissen. Auch das gilt heute noch und wie gesagt, vielleicht denkt ihr einfach mal in eurem eigenen Umfeld darüber nach, gibt es da jemanden oder vielleicht sogar mehrere, wie denkst du, wie denkt ihr über alleinstehende Menschen nach, Männer wie Frauen, haltet ihr alleine sein für etwas Normales oder Natürliches? Und ich bin mir sicher, dass die Mehrheit von euch schnell Beispiele findet, wo sie sagt, naja, das alleine sein, das ist nichts. Ich muss so schnell wie möglich eine Partnerin, einen Partner finden, Hauptsache nicht alleine sein. Erkennt man zum Beispiel darin, wie viele Dating-Apps es in der Zwischenzeit gibt. Das ist das Erfolgsmodell von Parship und Konsorten. Denn es geht darum, Menschen zusammenzubringen. Häufig schon kurz nach einer Trennung versucht der Mann, versucht die Frau, möglichst schnell wieder in eine Beziehung zu kommen. Ohne sich überhaupt mal Gedanken darüber zu machen oder gemacht zu haben, warum denn eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Häufig ist das Ende einer Beziehung eine ganz wunderbare Gelegenheit, gewisse Dinge zu hinterfragen. Wir hatten bei den letzten Folgen das Thema Arbeit, als ich gesagt habe, dass das Ende einer Arbeit, die Arbeitslosigkeit, eine wundervolle Gelegenheit ist, einmal für sich selber darüber nachzudenken, wie geht's mir denn mit meiner Arbeit? Ist das, was ich tue, wirklich gut? Will es das, was ich wirklich tun will? Macht mir das Freude oder mache ich es nur wegen der kleinen bedruckten Papierscheinchen? Und hier beim Ende einer Beziehung ist es genau das Gleiche. Hier kann ich mich fragen, warum ist das so? Was ist jetzt schiefgegangen? Ist mir das schon mal passiert? Passiert mir das immer wieder? Passiert mir immer das Gleiche? Wie viele Körbe habe ich schon? Habe ich schon ein extra Zimmer dafür oder habe ich es in die Garage ausgelagert? Aber viele machen das eben nicht. Viele, vor allem Männer, sind nach dem Ende einer Beziehung bestrebt, sofort wieder in eine Partnerschaft zu gelangen. Gemeinschaft, ja, dieses Alleinsein, das ist schlecht. Ich darf nicht allein sein, ich brauche eine Partnerin, einen Partner an meiner Seite. Wie gesagt, einfach mal für sich selber nachdenken, ob ihr sowas schon mal für euch erlebt habt. Ob ihr tatsächlich auch mal ganz entspannt allein sein konntet nach dem Ende einer Beziehung. Das Thema Alleinsein ist für viele Menschen eher abschreckend. Wenn ich den Menschen empfehle, Menschen, die zu mir kommen, die teilweise 40, 50, 60 Stunden in der Woche arbeiten, und ich sage ihnen, wie sieht's denn mit eurem Nichtstun aus? Und dann heißt das, naja gut, am Wochenende, dann lege ich mich dann auch schon mal hin und dann schaue ich mir einen Film an oder höre ein bisschen Musik. Und ich sage, nee, nee, das ist damit nicht gemeint. Wie sieht das mit eurem Nichtstun aus? Nichtstun heißt tatsächlich nichts tun. Film gucken, Musik hören ist nicht nichts tun. Nichts tun ist tatsächlich einfach mal nichts zu tun. Für sich selbst sein, mit sich selbst sein. Das ist für viele Menschen, für viele Männer eine große Herausforderung. Denn was passiert, wenn sie alleine sind und nichts tun? Der Denker fängt an zu arbeiten und es machen sich unter Umständen Gefühle bemerkbar, die man ganz hervorragend auf der Arbeit verdrängt hat. Deswegen ist das Thema Nichtstun bei vielen Männern genauso verpönt wie das Thema Alleine sein. Das eine führt zum anderen. So, und hier kriegen wir die Kurve zu dem Thema Gemeinschaft. Denn ich behaupte, dass ganz viele Menschen, ganz viele Männer nur deswegen so oft in einer Gemeinschaft sind, weil sie eben Angst haben vor dem Alleine sein, vor dem mit sich selbst zusammen sein. Wenn ich aber Angst vor mir selbst habe, wie soll ich jemals mit mir selbst im Frieden sein? Wie kann ich mit mir selber glücklich und zufrieden sein? Also, wenn ich Angst vor mir selber habe, kann ich nicht glücklich und zufrieden mit mir selbst sein. Und das ist der springende Punkt. Ich behaupte, dass dieses Thema Gemeinschaft für viele Menschen eine riesengroße Ablenkung ist. Nämlich, solange ich in Gemeinschaft bin, muss ich mich nicht mit mir selber beschäftigen. Aus Angst davor, was da in mir schlummern könnte, von dem ich vielleicht ab und zu mal so ein kleines Wetterleuchten mitbekomme, verbringe ich die Zeit lieber vor dem Fernseher mit Musik oder eben in Gemeinschaft. Das ist der eine Grund, eine der Motivationen, warum Männer so oft in der Gemeinschaft sind. Es gibt aber noch einen anderen Grund, und dieser Grund hat was zu tun mit unserer Zeit aus dem frühesten Steinzeitalter. Denn versetzen wir uns mal gedanklich in die Zeit, als wir noch Jäger und Sammler waren, als wir uns mit Mammuts, Säbelzahntigern und was weiß ich noch allem rumgeschlagen haben. Als das Feuermachen noch nicht mit dem Feuerzeug ging, sondern wir warten mussten, bis der Blitz irgendwo einschlug, damit wir Feuer haben. In dieser Zeit war die Gemeinschaft die Garantie dafür zu überleben. In der Zeit des Neandertalers und davor war es für Menschen nahezu unmöglich, ohne die Gemeinschaft zu überleben. Das bedeutet Gemeinschaft gleich Leben, Einsamkeit, alleine sein gleich Tod. In dieser Zeit bedeutete der Ausschluss aus dem Stamm, aus der Gemeinschaft, war gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Ausschluss aus der Gemeinschaft gleich Tod. Die wenigsten konnten sich damals alleine durchs Leben schlagen. Das ist etwas, das sitzt immer noch ganz, ganz tief in uns und hat große Auswirkungen bis heute auf unser Leben. Denn ich behaupte, dass es ganz, ganz vielen Männern, ganz, ganz vielen Menschen wichtiger ist, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, als das zu tun, was für sie selbst wichtig ist. Mit anderen Worten, viele Männer tun Dinge um zu einer Gemeinschaft dazuzugehören, obwohl sie das, was sie da tun, eigentlich gar nicht tun wollen. Ich habe vor einigen Monaten von einem Test gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal finde. Das fand ich hochinteressant. Da gab es einen Versuchsaufbau. Und zwar ging es darum, dass erwachsene Menschen, 20 Menschen in einer Gruppe, eine Prüfung schreiben, einen Test schreiben. Und von diesen 20 Teilnehmern war tatsächlich nur ein oder zwei Personen waren die Probanden und die übrig gebliebenen 18 gehörten zum Versuch dazu. Und jetzt war es so, dass einfache Fragen gestellt wurden, die die Probanden beantworten mussten. Und ein Großteil der zu dem Test gehörenden Probanden bewusst falsche Antworten geschrieben haben. Und bei diesem Versuch stellte sich heraus, dass die Testpersonen teilweise auch die falschen Antworten geschrieben haben, also quasi so rübergespitzt und abgeschrieben haben. Die wussten, dass die Antwort falsch ist, haben aber trotzdem nicht die richtige Antwort hingeschrieben, weil sie Angst davor hatten, dass sie anders sind als die anderen. Also im Prinzip, sie haben das hingeschrieben, was die Masse hingeschrieben hat. Ich muss mal schauen, ob ich das nochmal finde, wo mir das über den Weg gelaufen ist. Fand ich aber hochspannend. Und dieses Verhalten, dass ich etwas tue wider meines Wissens, das ist uns ja allen bekannt. Das machen wir ganz oft. Die meisten Menschen machen es schon so oft, dass sie gar nicht mehr wissen, dass sie es machen. Sie sagen Ja zu etwas, obwohl sie Nein meinen. Und einer der Gründe hierfür, und deswegen erzähle ich das, ist dieser Drang nach Gemeinschaft, dieser Urinstinkt, dieser Gedanke, wenn ich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werde, dann sterbe ich. Wenn ich jetzt mir dieses Mechanismus bewusst bin, dann kann ich das natürlich ausnutzen. Ich kann Menschen in bestimmte Richtungen steuern. Achtung, Verschwörungstheorie. Das nennt man Manipulation der Massen. Indem ich weiß, dass die Menschen lieber zu einer Gemeinschaft gehören und dafür auch, sage ich jetzt mal, falsche Antworten geben, wie dieser Test bewiesen hat, dann kann ich das für meine Zwecke steuern. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass das tatsächlich auch passiert ist. Und in diesem Zusammenhang, ich rede hier von der Mikrobenkrise, ist mir eine Theorie über den Weg gelaufen, eine wissenschaftliche Studie, die hat bei mir sofort eingehakt, weil sie so viel Sinn gemacht hat und die möchte ich hier euch heute nicht vorenthalten. Entwickelt hat diese Theorie Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine Frau namens Elisabeth Nölle-Neumann. Elisabeth Nölle-Neumann war eine Sozialwissenschaftlerin und sie hat die Theorie der sogenannten Schweigespirale entwickelt. Frau Nölle-Neumann hat versucht, Meinungsumschwünge in der Gesellschaft, gerade bei, wie man so schön sagt, moralisch-emotional aufgeladenen Streitfragen zu erklären. Und warum so viele Menschen, ja, wie soll ich sagen, gegen ihr rational gesteuertes oder gegen ihren eigenen Willen gehandelt haben. Und um diese Frage zu beantworten, ist diese Theorie der Schweigespirale, hat sie diese Theorie entwickelt. Und das ist eine ganz, ganz hochspannende Geschichte, denn sie basiert auf dieser, ja, wie soll ich sagen, auf dem, was ich hier eingangs erwähnt habe, auf diesem Beispiel aus der Steinzeit, nämlich, dass die meisten Menschen Angst haben vor sozialer Isolation, vor dem Ausgeschlossenwerden der Gesellschaft, vor dem Alleine-Sein. Und weil sie eben so große Angst davor haben, ausgeschlossen zu sein, beobachten die Menschen ständig das Verhalten anderer, um einschätzen zu können, welche Meinung, welches Denken, welches Verhalten gerade in der Öffentlichkeit auf Zustimmung oder auf Ablehnung trifft. Wir haben das alle schon mal erlebt. Wir äußern unsere Meinung, wir sagen etwas zu einem Thema und der Gegenüber oder die Gegenüber verzieht den Mund oder verdreht die Augen, hebt die Augenbraue und schon merken wir, dass derjenige, diejenige anders oder abwertend über das denkt, was wir denken. Habe ich jetzt einen gefestigten Charakter, der sagt, das ist mir scheißegal, was andere von mir denken, mir ist es wichtig, meine Meinung zu vertreten, dann juckt mich das nicht weiter. Aber, wie gesagt, ganz viele Menschen haben diese Stärke nicht. Ganz viele Menschen fürchten die soziale Isolation. Sie machen sich von der Meinung anderer Menschen abhängig. Hoffentlich denkt der gut von dem, was ich hier denke. Das ist eine Art, ja, wenn ich das so sage, das ist eine Form von Druck, die auf uns ausgeübt wird, aber die wir im Prinzip auf uns selber ausüben erstmal. Wir tun das in der Hoffnung, dazuzugehören. In der Schule, vor allem in den ersten Jahren, immer der Klassiker, oder? Wir haben immer versucht, zu irgendeiner coolen Gruppe dazuzugehören und niemals zu den Strebern oder zu den Luschen. Denn die haben immer die Hucke voll gekriegt. Also hat man immer geguckt, das zu tun, was diese Gruppe tut oder das zu tragen, was diese Gruppe trägt, klamottenmäßig zum Beispiel. Hat jeder von uns schon überlebt. Hat jeder von uns schon erlebt. Wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich also diesen Isolationsdruck auf andere bewusst ausüben. Ich kann bewusst die Meinung anderer Menschen steuern, indem ich etwas missbillige oder zustimmend bin. Denn es ist tatsächlich so, wir haben das jetzt erst wieder bei den Europawahlen festgestellt, viele Menschen neigen dazu, ihre eigene Meinung zu verschweigen, mit ihrer eigenen Meinung hinter dem Berg zu halten. Was denken sie wirklich über das, was die Politiker da draußen treiben? Die wenigsten Menschen trauen sich frei, ihre Meinung zu sagen. Warum? Weil sie Angst davor haben, dass diese Meinungsäußerung zu einer Isolation führen könnte, zum Ausschluss aus der Gemeinschaft. Und, wir erinnern uns an die Steinzeit, Ausschluss aus der Gemeinschaft, gleichbedeutend mit Tod. Das funktioniert natürlich besonders gut mit emotional stark aufgeladenen Themen, Beispiel Mikrobenkrise. Unheimlich viel Druck im Kessel und ganz, ganz viele Menschen haben sich der breiten Meinung angepasst, obwohl sie eigentlich gar nicht dieser Meinung waren. Aber aus Angst, ausgestoßen zu werden, haben sie sich eben dieser Meinung angepasst. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass diese Isolationsfurcht, dieser Isolationsdruck, dass das sehr häufig unbewusst stattfindet. Wir sind uns gar nicht bewusst darüber, dass wir das tatsächlich so machen, dass wir so steuerbar sind. Und so kann ich in der breiten Masse Themen und Meinungen platzieren, die womöglich gar nichts mit der Wahrheit zu tun haben oder nur bedingt mit der Wahrheit zu tun haben. Aber weil eben viele Menschen schweigen, die anders darüber denken und sich deswegen nicht trauen, ihre Meinung zu äußern, gibt es keinen Gegendruck. Und so etablieren sich Meinungen oder sogenannte wissenschaftliche Wahrheiten, die eigentlich gar keine sind. Was hat das jetzt mit dem Rudelgucken zu tun, liebe Männer? Nun, fragt euch doch einfach mal, wie oft macht ihr Dinge, nehmt ihr an Veranstaltungen teil, obwohl ihr eigentlich gar keine große Lust dazu habt. Aber weil man ja dahin gehen muss, tue ich das, weil ich ja unbewusst womöglich Angst davor habe, sozial isoliert zu werden, also aus der Gemeinschaft rauszufliegen, tue ich das halt, gehe ich halt dahin. Das ist der eine Grund. Oder fragt euch, ob ihr deswegen so gerne in der Gemeinschaft seid, weil ihr Angst davor habt, alleine zu sein. Das sind die beiden Fragen, die ich euch heute hier in dieser Folge mitgeben möchte. Denn das sind Fragen oder Verhaltensweisen, die euch abhängig machen. Wenn ich mich nicht frei entscheiden kann, wenn ich nicht sagen kann, ich bleibe heute zu Hause, einfach weil ich zu Hause bleiben will und weil es mir gut tut, sondern weil ich weggehe, obwohl es mir gar nicht gut geht, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe, ich aber Angst davor habe, mit mir selbst alleine zu sein, oder ich aber Angst davor habe, sozial isoliert zu werden, aus der Gemeinschaft ausgestoßen zu werden, dann ist das kein natürliches Verhalten. Und das ist das Gegenteil von einem glücklichen Leben. Jedes Mal, wenn ich etwas tue, obwohl ich es nicht tun will, jedes Mal, wenn ich Ja zu etwas sage, was ich gar nicht will, verstoße ich gegen mich selbst, gegen das, was ich wirklich will. Da ich aber der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und ich die ganze Zeit gegen mich verstoße, darf ich mich nicht wundern, wenn ich ein Leben in Schwere, in Anstrengung, in Unfreude, in Kampf, in Krampf und in Stress führe. Diese beiden Fragen, die können euch helfen, liebe Männer, in eure Freiheit zu kommen. Wo verhalte ich mich nicht frei? Wo verhalte ich mich aus einem unbewussten Zwang heraus? Alleine sich das mal bewusst zu machen, alleine sich das mal vor Augen zu führen, dass man Dinge tut, die man gar nicht tun will, aus Gründen, die einem bisher nicht klar waren, hilft dir, lieber Mann, einen Schritt näher in deine Freiheit zu kommen. Und darum geht's. Und jetzt nicht falsch verstehen, ein freier Mann ist nicht ein Mann, der alleine ist. Ein freier Mann ist immer frei, ob er alleine ist oder in einer Beziehung. Frei sein heißt, frei von inneren Zwängen und Gedanken und Glaubenssätzen zu handeln, bewusste Entscheidungen zu treffen, das zu tun, was einem jetzt in dem Augenblick wirklich gut tut. Das ist echte Freiheit. Und weil gleich Halbzeit ist, soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit zum Thema Gemeinschaft. Und bis zum nächsten Mal, euer Christian Haufenkolk.